Wir lesen zuerst den Text miteinander und dann beten wir und dann wollen wir versuchen, gemeinsam den Text zu verstehen. Ich lese aus meiner eigenen Übersetzung, das heißt, die gibt es nicht gedruckt, die besitze ich nur für mich selbst. Römer 5, Verse 12 bis 21. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt eintrat und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchdrang, weil sie alle sündigten. Denn bis zu dem Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde rechnet man sich aber nicht an, wenn kein Gesetz ist. Doch der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Ist denn nicht wie die Übertretung, so auch die Gnadengabe? Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen starben, wurde vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade durch den einen Menschen Jesus Christus gegen die vielen überströmend. Doch nicht ist wie durch den einen, der sündigte, so auch die Gabe, denn das Urteil war von einer Übertretung zur Verurteilung, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen zur Herrschaft kam, werden vielmehr die, welche das Übermaß der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, durch den einen, Jesus Christus. Wie es also durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verurteilung kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht werden. Das Gesetz aber kam daneben ein, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zunahm, wurde die Gnade überreich, damit, wie die Sünde geherrschte, wie die Sünde herrschte im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Lass uns beten. Wir schauen auf zu dir, dem ewigen, großen Gott, dem alles gehört, dem alles dienen muss, dem alles untertan ist. Wie sehr danken wir dir, dass du ein Heiland Gott bist, dass du alles getan hast, uns, die wir der Sünde und dem Tod verfallen waren, aus Sünde und Tod herauszuführen zum Leben. Wir beten, dass du uns Verständnis gibst über alles, was du uns lehrst, auch über den Abschnitt, den wir jetzt gelesen haben. Lehre du selbst uns durch dein Wort und durch deinen Geist. Verankere uns in der Wahrheit. Wir vertrauen dir und danken dir, dass du mit uns bist. Amen. Ja, als ich angefragt wurde um einen Termin hier, dann haben wir uns auf den 9. Juni geeinigt und ich dachte, ich mache Fortsetzung, wo ich letztes Jahr stehen blieb. Ich bedachte nicht, dass es Pfingsten ist, sonst hätte ich vielleicht einen anderen Text gewählt. Aber wenn man ein bisschen älter ist, man wendet nicht mehr gern so schnell. Es geht alles ein bisschen langsamer und so blieb ich halt bei diesem Text. Römer 5, 12 bis 21. Wir haben einen größeren Abschnitt, der von den Versen 12 bis 19 geht. Und den habe ich überschrieben mit: In Adam starben wir, in Christus leben wir. Das sind die Verse 12 bis 19. Und dann kommt am Schluss wie ein Anhang zu diesem ganzen Gedankenkomplex als Verse 22 und 21: Das Gesetz kam daneben ein. Paulus beginnt den Abschnitt mit darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt eindrang. Und dann erwarten wir, dass er doch gleich fortfährt, wie die Sünde durch einen Menschen eindrang, so, dass er also mit einem so fortfahren würde. Aber das tut er nicht. Sondern ehe er diesen angefangenen Satz fortsetzt, schiebt er die Verse 13 bis 17 ein. Nun, das ist eben echt Paulus und einige finden das schwer. Es ist aber nicht schwer. Man muss sich nur etwas Mühe geben. Und wenn wir den Gedanken des Paulus einmal im Überblick erfassen wollen, dann tun wir am besten so, dass wir den Vers 12 lesen und nachher bei Vers 18 fortfahren. Und dann haben wir die Gesamtaussage. Und dann können wir in die Gesamtaussage einordnen die dazwischen liegenden Verse. Und dann wird das Ganze schon sehr viel leichter. Also, was steht in Vers 12? Ich lese den noch einmal und dann fahren wir gleich bei Vers 18 fort. Also in Vers 12, darum wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt eintrat und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchdrang, weil alle sündigten. Vers 18, und Paulus ist sehr menschenfreundlich, er weiß, er muss jetzt wirklich noch einmal von vorne beginnen, damit wir den Zusammenhang nicht verpassen. Also Vers 18, wie ist alles so? Jetzt greift er zurück auf Vers 12. Wie es also durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verurteilung kam, so auch, jetzt kommt endlich der Folgesatz, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. So sicher wir also in Adam sterben, so sicher leben wir in Christus. So wie die Sünde Adams den Tod aller, die auf Adam folgen, nach sich zieht, so sicher zieht das eine Werk Christi das Leben aller nach sich für die, die in Christus sind. Genauso sicher und genauso unausweichlich. Und so unmöglich wir unsere Verbindung mit Adam auflösen können, genauso unmöglich können wir unsere Verbindung mit Christus beenden. Das ist aufs Kürzeste zusammengefasst das ganze Argument des Apostels. Und das macht uns folgende Tatsache deutlich. Und darum habe ich 1. Korinther 15, jenen Abschnitt, auch vorgeschlagen als Schriftlesung, weil dort die gleiche Wahrheit behandelt wird. In 1. Korinther 15, wir hörten es, dort sagt Paulus, so wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir das Bild des Himmlischen tragen. Nun hier geht Paulus in die kommende Verherrlichung über, so weit geht er in Römer 5 noch nicht. Aber der gleiche Grundgedanke. Und der Grundgedanke lautet Identifikation. Eine ganz grundlegende Wahrheit des ganzen Heilshandelns Gottes. Identifikation. Identifikation mit Adam. Wir sind wie Adam. Wir sind in Adam wie Adam. Identifikation mit Christus. Wir sind in Christus und damit wie Christus. Und wer das nie verstanden hat, der wird das Heil in Christus nie richtig verstehen und immer wackeln. Immer unsicher sein, ob es denn halte, das Heil in Christus. Nun, die Geschichte des Menschen, das zeigt uns eben dieser Abschnitt aus Römer 5, das zeigt uns auch jener Abschnitt aus 1. Korinther 15. Die Geschichte des Menschen hängt an einem zweimaligen Eingreifen Gottes. Beim ersten Eingreifen Gottes schuf Gott den Menschen. Da begann die Menschheitsgeschichte. Also beim ersten Eingreifen Gottes, da schuf Gott den Menschen. Beim zweiten Eingreifen Gottes, da wurde Gott selber Mensch. Die Menschwerdung des ewigen Wortes, das Wort ward Fleisch. Und an diesen beiden Handlungen Gottes ist die ganze Menschheitsgeschichte aufgehängt. Und das gibt uns allein das rechte Verständnis von der Geschichte des Menschen. Sein Anfang, sein Ende und der Wendepunkt, der das Ende eines jeden Menschen festlegt. Nun, die ganze Geschichte der Menschheit ist damit geschieden, in zwei scharf voneinander geschiedene Zeitalter. Wir haben zuerst das Zeitalter Adams und dann das Zeitalter Christi. In das Zeitalter Adams des ersten, wir können es auch so sagen, wir haben das Zeitalter Adams des ersten Menschen und das Zeitalter Christi des zweiten Menschen. Diese beiden Zeitalter, wodurch sind sie bestimmt? Was unterscheidet sie? Die beiden Zeitalter sind bestimmt durch ihr jeweiliges Verhältnis des Menschen zu Gott. Das jeweilige Verhältnis des Menschen zu Gott. Und darum sagen wir besser statt Zeitalter Ordnung. Warum? Weil die beiden Zeitalter nicht bestimmt sind durch die Zeit. Und darum ist auch das Wort Zeitalter eben nicht so glücklich. Sie sind verschiedene Ordnungen. Die Ordnung Adams ist bestimmt von seinem gebrochenen Verhältnis zu Gott. Das erklärt die ganze Ordnung Adams. Sein gebrochenes Verhältnis zu Gott. Der erste Mensch, Adam, erlag der Sünde und verfiel damit dem Tod. Und so ist die Ordnung Adams die Ordnung des Todes. Des Todes, der seither ohne Ausnahme über alle herrscht. Wir lasen Römer 5, Vers 14. Der Tod herrschte von Adam an bis auf Mose, auch wenn man damals noch kein Gesetz hatte. Der Tod herrscht. Der zweite Mensch, Christus, überwand die Sünde. Und damit eröffnete er die Ordnung des Lebens, der Gerechtigkeit und des Lebens. Und wiederum, anders als der Ausdruck Zeitalter nahelegt, finden diese beiden Ordnungen kein Ende in der Zeit. Die Ordnung Adams hört nie auf. Die Ordnung Adams mündet in die ewige Gottesferne. Ewig. Also die Ordnung Adams besteht ewig, sie mündet in die ewige Gottesferne. Die Ordnung Christi besteht ewig, sie mündet in die ewige Gottesgemeinschaft. Und das sind die beiden großen Tatsachen, die eben zusammenhängen mit diesem doppelten Eingreifen Gottes. Gott schuf den Menschen, nachher wird er selber Mensch. Und das müssen wir einmal fassen Denn daran hängt eben die ganze Menschheitsgeschichte und daran hängt auch unser, wenn wir so sagen wollen, Geschick. An wen wir hängen. Ob wir in Adam sind oder in Christus. Jetzt schauen wir uns die einzelnen Verse etwas näher an. Paulus beginnt in Vers 12 mit einem Bindewort und auf die soll man immer gut achten. Darum. Und mit einem Darum weist er natürlich zurück auf das, was er vorher gesagt hatte. Und wer hier war letztes Jahr, erinnert sich vielleicht noch, und Joshua hat uns daran auch erinnert, der Abschnitt davor, Römer 5, 1 bis 11, enthält dieses dreifache Rühmen des Gerechtfertigten. Und wenn Paulus nun hier beginnt, darum, wenn es so ist, wie Verse 1 bis 11 dargelegt haben, wir sind durch Glauben gerechtfertigt. Das heißt, in ein ganz neues Verhältnis zu Gott gesetzt. Wir sind gewiss der kommenden Herrlichkeit. Wir sind uns dessen gewiss, auch wenn Leiden kommen, dass nichts das rückgängig machen kann. Ja, wir rühmen uns Gottes selbst. Er ist, seit wir in Christus gerechtfertigt sind, für uns. Wir sind Gottes selbst. Und darum, wenn das alles stimmt, darum, ja, wie lässt sich das erklären? Das kann sich nicht anders, das lässt sich nicht anders erklären, als durch das, was Paulus im Folgenden erörtert. Das ist eben nur möglich durch die Tatsache der Identifikation. Wir waren mit Adam eins und das Ergebnis war Sünde, Gottes Zorn, Verdammnis. Jetzt sind wir mit Christus vereint, identifiziert. Das Ergebnis ist Gerechtigkeit und kommende Herrlichkeit und Unerschütterlichkeit in diesem Stand. Das lässt sich eben nur erklären durch das, was Paulus jetzt im Einzelnen darlegt. So wie wir mit Adam eins waren, sind wir jetzt mit Christus eins. Das ist das Wesen des Christentums. Christentum heißt mit Christus verbunden sein. Es ist nicht eine Sammlung von Geboten, Verordnungen und Prinzipien. Nun, solche gibt es auch. Aber das Wesen des Christentums ist, mit Christus vereint sein. Paulus verwendet gern den Ausdruck in Christus sein, das heißt in ihn hineingepflanzt, in ihm sein. Was Christus ist, ist darum auch der Christ. Nun, er ist Herr, das werden wir nie sein. Aber sein Leben ist unser Leben. Seine Herrlichkeit teilt er sogar mit uns. Johannes 17, ich glaube vor zwei Jahren war das mein Thema hier. Identifikation. Ich lese noch einmal den Vers 12 jetzt. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt eintrat und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchdrang, weil alle sündigten. Paulus verwendet hier zwei Verben. Ich habe die übersetzt mit eintreten und durchdringen. Wörtlich müsste man übersetzen hineingehen und hindurchgehen. Das sagt Paulus wörtlich. Wie die Sünde hineinging durch Adam, eis erchomai, so ist dann die Sünde hindurchgegangen, die erchomai, also dia erchomai. Und es ist tatsächlich so, die Sünde, sie kam nicht aus Adam, sie kam aus dem Teufel, aus dem Bösen, aber Adam nahm die Lüge des Bösen auf und so kam die Sünde in Adam. Und mit ihm der Tod. Adam tat also die Tür auf. Und dann traten Sünde und Tod ein. Aber Sünde und Tod blieben nicht bei Adam stehen. Das ist eben das Wichtige, das wir verstehen müssen. Sondern die Sünde ist von Adam her dann durchmarschiert. Und so herrschen Sünde und Tod von Geburt an über alle Nachkommen Adams. Martin Luther hat das in der ihm eigenen Art, in seinem nachgerade hinreißenden, zuweilen gar umwerfenden Deutsch folgendermaßen gesagt. Und zwar ist das aus seiner Auslegung zur Genesis, sagt er Folgendes. Das müssen wir wahr bleiben lassen, dass Adam uns allzumal versündigt hat. Denn wir sind allzumal in ihn gepflanzt, dass es uns gehen muss, wie es ihm ergangen ist. Denn Gott hat es so geordnet, dass von diesem einen Menschen alle Menschen kommen müssen und wir alle seine Kinder sind. Darum, wie er getan und was ihm zum Fluch auferlegt ist, dasselbe begegnet uns allen, sodass wir müssen mit ihm für einen Teig und Kuchen gehalten werden. Darum gibt auch die Schrift dem ersten Menschen und uns allen einen Namen, heißt alles Adam, von diesem ersten Adam, von welchem wir alle gemacht sind. Wir sind Adam und bleiben Adam. Das ist sehr eingängig gesagt, mit Adam ein Teig und Kuchen. Du machst einen Teig, du kannst ein Stück davon abkneifen, ist immer der gleiche Teig. Du kannst einen Kuchen daraus backen, nimmst ein Stück vom Kuchen, ist immer der gleiche Kuchen. Wir sind in Adam, wir sind Adam. Die Sünde Adams ist unsere Sünde. Und darum habe ich das entsprechend auch übersetzt. Nun, die Elberfelder Bibel, die ich immer gebrauche, sie ist sehr akkurat und darum bleibe ich auch bei dir. Aber hier habe ich die Elberfelder geringfügig korrigiert. Also die unrevidierte Elberfelder, versteht sich, immer die. In Römer 5, Vers 12 sagt die Elberfelder, dass so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Nun, man denkt nicht so viel darüber nach, ja, ist das wichtig? Und man sagt, weil alle sündigten oder weil alle gesündigt haben? Mit der Übersetzung, weil alle gesündigt haben, da denken wir daran, aha, einmal im Leben habe ich gesündigt. Passiert einmal, habe ich gesündigt und seither bin ich dem Tod verfallen. Aber das sagt Paulus durchaus nicht. Paulus sagt nicht, dass wir deshalb dem Tod verfallen, weil wir einmal gesündigt haben, sondern er sagt umgekehrt, weil wir in der Sünde geboren werden und schon unter dem Tod sind, weil der Tod schon herrscht. Darum tun wir nichts anderes als nur sündigen. Und darum muss man eben, wenn man die deutschen Zeitformen ernst nimmt und auch korrekt verwendet, sagen, als Adam sündigte, sündigten wir mit ihm. Mit ihm. Nun, das fällt uns schwer zu schlucken. Wir denken, ja, ich habe ja nichts dabei getan, ich war ja gar nicht dabei. Aber wir waren in Adam. Das lehrt uns die Schrift. Und auch wenn es uns schwer fällt, das zu fassen, wir müssen es grundsätzlich einmal annehmen. Du sagtest, Herr, in deinem Wort, und dann wird er anfangen, uns auch ein Verständnis dafür zu geben, dass wir es auch fassen und annehmen können. Tatsächlich. Wir waren in Adam, als er sündigte. Wir waren Teil von seinem Sündigen und von seinem Fall. Und deshalb sind wir wie Adam im Tod. Paulus fährt dann fort im Vers 13 eben mit diesem langen Einschub. Und zwar fügte diesen Einschub ein, weil er ganz wichtige Dinge sagen muss, bevor er noch einmal diesen Anfang, den er mit Vers 12 gemacht hat, aufgreifen kann und dann mit einem Schlusssatz alles zusammenfassen kann. Nun, das ist typisch Paulus. Auch wenn Paulus formal in der Form nicht immer ganz genau gleich vorgeht, aber Paulus geht immer so vor, kann man besonders schön im Römerbrief studieren, er stellt eine These auf und nachher erklärt er sie, begründet sie, belegt sie mit der Schrift und zieht dann eine Schlussfolgerung und fasst dann alles schön zusammen, dass auch der Langsamste, wenn er nur geduldig genug ist und wieder liest und darüber nachdenken, es wirklich verstehen muss. Und so schiebt er oder fügt er in den Versen 13 bis 17 ganz wichtige Wahrheiten ein, bevor er dann in den Versen 18 und 19 das Ganze zusammenfassen kann, die ganze Schlussfolgerung daraus ziehen kann. Vers 13 also, denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Also Paulus hat gesagt, seit Adam sündigte, sind alle Menschen in der Sünde. Und dann sagt er, das sieht man schon daran, dass schon bevor das Gesetz kam, Sünde war in der Welt da. Und darum können wir so sicher sein und wissen, dass Sünde seit dem Sündenfall immer da war. Vers 14, der Tod herrschte. Seit Adam sündigte, sind alle Menschen im und unter dem Tod, alle sterben. Und der leibliche Tod, das ist nur die leibliche, wenn ich so sagen darf, Quittung für die Tatsache, dass wir im Tod sind. Aber der leibliche Tod beendet ja nicht die Herrschaft des Todes, sondern der leibliche Tod, der stößt uns nur in den ewigen Tod, in den zweiten. Also wir sind im Tod. Und darum sterben wir. Es ist nicht so, dass weil wir sterben, wir dann im Tod sind, sondern weil wir im Tod sind, sterben wir. Stirbt auch unser Leib. Und dann sagt hier Paulus im Vers 13 etwas, und hier bin ich Luther in seiner Übersetzung gefolgt. Luther ist nicht immer ganz so akkurat, aber er war ein Sprachgenie. Von ihm kann man wirklich Deutsch lernen. Wer Deutsch lernen will, gehe bei Luther in die Schule. Es war, wirklich wahr. Nicht nur im Wortschatz, sondern auch im Satzbau, in allem. Und er war auch ein Übersetzergenie. Und er hat hier ganz korrekt die Sache getroffen. Und er ist von den gängigen deutschen Bibelübersetzungen der Einzige, der es richtig trifft. Denn wie hat Elberfelder übersetzt? Im Vers 13, Sünde wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Und da schüttelt man den Kopf, das darf doch nicht wahr sein. Warum habt ihr das so übersetzt? Das stimmt ja gar nicht. Sünde wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Was steht denn in Römer 4, Vers 15? Das Gesetz bewirkt Zorn, wo kein Gesetz ist, da ist keine Übertretung, nicht Sünde, Übertretung. Übertretung und Sünde ist nicht das Gleiche. Nun, was Paulus hier sagt, ist eben, was Luther ganz richtig übersetzt hat. Wo kein Gesetz ist, da achtet man der Sünde nicht. Das heißt, man rechnet sich selbst die Sünde nicht zu. Und Paulus verwendet im Griechischen ein anderes Wort als zurechnen. Er sagt gar nicht, was Elberfelder übersetzt. Er sagt nicht logizetai. Das wäre zurechnen. Das ist das Verb, das er in Römer 4 11-mal verwendet. Die Zurechnung der Gerechtigkeit. Er verwendet ellogeo. Sich anrechnen. Sich anrechnen. Und das ist eben die Not des Sünders. Er lebt in der Sünde, er sündigt fortwährend, aber es kümmert ihn nicht. Ist kein Gesetz da, das ihm sagt, das ist verboten, was du tust. Und wenn ein Gesetz wäre, das gilt für ihn nicht, also rechnet er sich selbst die Sünde nie an. Oder wie Luther schön übersetzt, wo kein Gesetz ist, da achtet man der Sünde nicht. Aber das heißt selbstverständlich nicht, dass Gott die Sünde nicht sieht und straft. Und darum sind die Menschen im Tod geblieben und dem leiblichen Tod verfallen und in den ewigen Tod übergegangen, auch bevor Gesetz und Mose kamen. Der Tod herrscht also, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Vers 14. Aber der Tod herrscht, von Adam bis auf Mose. Selbst über die, die nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams. Adam hat eine Übertretung, nicht nur eine Sünde begangen, eine Übertretung. Was ist eine Übertretung? Man zieht einen Strich, das ist eine Grenze, hier darfst du nicht drüber. Wenn du drüber trittst, hast du eben eine Übertretung begangen. Adam hat ein Gebot und ein Verbot. Und er hat dieses Verbot übertreten. Nachher war kein Gebot und Verbot. Und darum gab es bis zum Kommen des Gesetzes immer Sünde, aber nicht Übertretung. Waren keine Gebote da. Aber weil Sünde da ist, ist Tod da, und weil Tod da ist, ist Sünde da. Wo Sünde ist, ist auch Tod. Wo Tod ist auch Sünde. Sünde und Tod hängen aneinander wie siamesische Zwillinge. Das eine hängt immer am anderen. Aber dann wird etwas ganz Überraschendes hier gesagt. Paulus führt hier etwas ein, was wir an der Stelle nicht so unmittelbar erwartet hätten. Selbst über die, die nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams. Und dann kommt ein Relativsatz. Paulus leistet sich einen Relativsatz für eine so gewichtige Aussage, der ein Vorbild des Zukünftigen ist. Nun, ich muss zur Ehrenrettung des Paulus sagen, dass man im Griechischen Relativsätze auch als Hauptsätze lesen kann. Also lesen wir diesen Relativsatz als Hauptsatz. In der Gleichheit der Übertretung Adams, der ist ein Vorbild des Zukünftigen. Der ist ein Bild des Zukünftigen. Machen wir einen Hauptsatz daraus. Eine so gewichtige Wahrheit. Der ist ein Bild des Zukünftigen, des Kommenden. Wer ist der Kommende? Das ist ein gängiger Titel des Messias, Christus. Adam ist ein Typus auf Christus. Ich sehe hier die Uhr, die läuft gar nicht. Hätte ich die starten müssen? Aber ich schaue auf die Armbanduhr. Adam ist ein Typus auf Christus. Nun, in welcher Weise? Adam war Mensch, Christus war Mensch, wurde Mensch, ist Mensch. Darin besteht die erste Übereinstimmung. Zweite Übereinstimmung, Adam war Haupt einer ganzen Menschheitsfamilie, nämlich Haupt all derer, die in Sünden geboren sind, aller Kinder Adams, Haupt einer ganzen Menschheitsfamilie. Was das Haupt tat, betraf den ganzen Leib. Christus ist auch Haupt einer ganzen Menschheitsfamilie. Was er getan hat, gilt für alle, die in ihm sind. Das ist die Übereinstimmung. Darin ist eben Adam ein Bild auf Christus. Und das zeigt uns noch einmal, das sind eben die beiden Anker, an denen Gott die ganze Menschheitsgeschichte aufhängt, Adam und Christus. Er das Bild, Christus die Erfüllung. Oder das Gegenbild. Adam Typus, Christus Antitypus. Und so fährt Paulus fort und erklärt das dann. Er hat eben gesagt, Adam ist ein Typus auf den Kommenden. Und dann fährt er fort und sagt, ja, ist denn nicht so wie die Übertretung auch die Gnadengabe? Das ist die Übereinstimmung. Natürlich nicht, dass Übertretung und Gnadengabe in sich gleich sind. Worin liegt denn die Übereinstimmung? Die Übertretung Adams führte dazu, dass die vielen der Sünde verfielen. Die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade, die durch den einen Menschen Christus wurde, die wurde auch für viele wirksam. Das ist die Entsprechung, das ist die Analogie. So haben wir also hier im Vers 15 Gnade. Stichwort Gnade. Aber was diese Gnade bewirkt, sagt Paulus im Vers 15 noch nicht. Er sagt lediglich, durch Adam, durch seine Übertretung sind die vielen gestorben, dem Tod verfallen. Aber durch Christus kommt die Gnade in überströmender Weise zu den vielen. Was bewirkt die Gnade? Vers 16. Sie bewirkt Rechtfertigung. Das heißt, sie nimmt die Schuld der Sünde weg. Und wenn die Schuld der Sünde weggenommen ist, dann ist der Mensch in ein neues Verhältnis zu Gott gesetzt. Dann ist Gott nicht mehr sein Richter, der ihn verdammt, sondern dann ist Gott sein Retter, der ihn annimmt. Vers 16 also, da folgt die Gnade zur Gerechtsprechung. Vers 16, nicht ist wie durch einen, der sündigte, auch die Gabe. Hier nun betont Paulus die Gegensätze. Im Vers 15 die Entsprechung, die Analogie, einer sündigt, viele tragen die Folgen. Christus kommt, viele bekommen Gnade, das ist die Entsprechung. Vers 16, Gegensätze. Nicht ist wie durch den einen, der sündigt, auch die Gabe. Der Unterschied jetzt zwischen Sünde und was die Gabe Gottes ist. Das Urteil, also Gottes Richterspruch, war von einer Übertretung zur Verurteilung oder Verdammnis, kann man auch übersetzen. Die Gnadengabe aber, und was wirkt die Gnade? Jetzt kommt es erst. Die Gnadengabe von vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung. Gott spricht uns um Christi willen gerecht. Als ob wir nie in Adam gewesen wären. Gerechtsprechung. Die Gnadengabe führt zur Gerechtsprechung, zum Freispruch. Das ist eben die Gabe. Das ist die Wirkung der Gnade. Und noch etwas wird uns hier als Gegensatz deutlich im Vers 16. Beachtet den Gegensatz. Bei Adam war es eine Übertretung und die führte zur Verdammnis unzähliger. Bei Christus eine Gerechtigkeit, die führt zur Gerechtsprechung, zur Rechtfertigung unzähliger. Adam hat mit einer Sünde eine ganze Sturzflut von Sünden ausgelöst. Eine Sünde löste eine unübersehbare, unüberschaubare Sturzflut von Sünden aus. Christus mit einer Gerechtigkeit hat er diese ganze Sturzflut gewendet und trägt in einem gewaltigen Strom der Gnade Verlorene zum Leben hoch. Was für ein Gegensatz. Unzählige trägt er von der abschüssigen Bahn der Sünde und des Todes hinauf zur Quelle des unvergänglichen Lebens. Und jetzt kommt im Vers 17 das Dritte. Wir hatten im Vers 15 die Tatsache der Übertretung Adams und der Gnade, die durch Christus überströmt. Dann, was wirkt die Gnade? Das sahen wir im Vers 16. Sie wirkt Rechtfertigung. Und im Vers 17 sagt dann Paulus, was die Gnade, die zur Rechtfertigung führt, dann als Ergebnis hat. Leben. Leben. Es geht also bei Adam von Sünde zu Tod. Es geht von Christus statt, geht es von Sünde zu Rechtfertigung. Und zum Leben, zur Gerechtigkeit und Leben, das ist der Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen zur Herrschaft kam, werden vielmehr die, welche das Übermaß der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen. Gnade führt zu Gerechtigkeit und das bedeutet Leben. Leben. Und beachten wir, dass Paulus hier nicht lediglich sagt, dass sie Leben empfangen. Hätte er auch sagen können. Stimmt ja auch. Aber er sagt, alle die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, werden leben, ja mehr noch, im Leben herrschen. Im Leben herrschen. Und das bedeutet, dass sie versetzt werden in eine Stellung, die höher ist als die Stellung, die Adam mit der Sünde verlor. Adam lebte auch, aber Adam herrschte nicht im Leben. Darum konnte er fallen. Adam hatte Leben. Adam war von Gott gut erschaffen, alles war sehr gut, das Gott erschaffen hatte, aber Adam war erschaffen in einem Stand, in einem solchen Stand, dass er sich vom Guten zum Bösen wandeln konnte. Er war wandelbar gut. Darum hatte er Leben, aber er herrschte nicht im Leben. Sünde und Tod konnten ihn überwältigen und Sünde und Tod haben fortan Adam beherrscht. In Christus kommen wir zum Leben und damit zur Herrschaft. Wir herrschen mit Christus im Leben und das bedeutet, dass keine Sünde und kein Tod mehr uns bezwingen kann. Zwei Stellen dazu aus dem 1. Johannesbrief. 1. Johannesbrief, Kapitel 3. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 9. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Johannes widerspricht sich hier nicht. Johannes hat in Kapitel 1 gesagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann lügen wir. Und er sagt dort auch, wenn wir unsere Sünden aber bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Wie kommt er dann dazu, hier zu sagen, der aus Gott geborene sündigt nicht? Er meint eben die Sünde Adams. Die Sünde Adams war Abfall von Gott, sodass er Sünde und Tod fortan unterworfen war. Adam war so erschaffen, er konnte aus dem Stand des Lebens fallen. Durch die Sünde. Und in der Weise kann der aus Gott Geborene nicht sündigen. Einzelne Sünden, ja, begehen wir, die bekennen wir, aber wir fallen nicht aus dem Leben. Wir werden nicht zu Gottlosen, die unter die Sünde, die Herrschaft der Sünde und des Todes geraten. Er kann nicht sündigen. Das müssen wir ganz im Wortlaut, im vollen Sinn nehmen. Nicht wegerklären wollen, ja, er kann nicht gewohnheitsmäßig sündigen oder so. Das hätte, wenn Johannes das gemeint hätte, hätte er das gesagt. So wird es häufig erklärt, Johannes sagt es aber nicht so. Dann müssen wir fragen, ja, was meint er denn, welche Sünde? Er meint eben jene Sünde. Der aus Gott Geborene kann nicht mehr wie Adam fallen, es geht nicht. Wir herrschen im Leben. Wir haben eine höhere Stellung als jene, die Adam durch die Sünde verlor. Und jetzt die Verse 18 und 19, da fasst Paulus eben alles zusammen, was er bis dahin über die Sünde Adams und über das Werk Christi und die Folgen derselben gelehrt hat. Lesen wir die Verse 18 und 19 noch einmal. Wie es also durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verurteilung kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Das knüpft er sie zusammen, Rechtfertigung und Leben. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht werden. Wir sind wahrhaftig in ein neues Verhältnis zu Gott gesetzt worden. Gott hat uns zu Gerechten gemacht. Gott hat das gemacht, nicht wir. Wir sind gemacht worden, passiv. Wir haben nichts geleistet. Er hat alles getan. Ein neues Verhältnis zu Gott. Durch die Sünde Adams wurde Adam selbst zum Sünder und Gott deklarierte alle seine Nachkommen auch zu Sündern. Sie wurden geboren als Sünder. Luther übersetzt an dieser Stelle 1912, Luther 1912, gleich wie durch eines Menschen ungehorsam viele Sünder geworden sind. Sünder geworden. Durch Christus werden wir zu Gerechten gemacht. Nun, wir sind gerecht gesprochen und Elberfelder übersetzt an dieser Stelle, Elberfelder 2003, wir sind in die Stellung von Gerechten gesetzt. Man kann es so übersetzen, katistemi ist das griechische Verb, das kann so viel bedeuten wie hinstellen alles, aber es bedeutet auch gemacht. Und so übersetzen es verschiedene Übersetzungen, auch die englische King James Version, we were made righteous, or we were made sinners. Wir sind zu Gerechten gemacht. Wir haben nicht nur eine juristische Rechtfertigung, die ist am Anfang, wir sind auch neu gemacht worden. Wir sind teilhaftig der göttlichen Natur. 2. Petrus 1, Vers 4. Und weil wir die göttliche Natur haben, bringen wir Frucht für Gott. Römer 7, Vers 4. Römer 7, Vers 4. Da steht also, seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht brächten. Wir bringen Frucht für Gott, weil wir in und durch Christus und durch unser Einssein mit ihm auch gerecht gemacht worden sind. Und weil wir gerecht sind, wandeln wir im Geist und erfüllen nicht die Lüste des Fleisches. Galater 5, Vers 16. Nun, wenn all das sich so verhält, wie Paulus in den Versen 12 bis 19 jetzt dargelegt hat, dann stellt sich doch ganz laut eine Frage. Nun, wir sind keine Juden und darum kommt uns die Frage nicht so schnell. Aber wenn wir den Römerbrief gelesen haben bis dahin, dann fragen wir uns doch, Paulus, aber das Gesetz? Warum denn das Gesetz? Also wenn es stimmt, dass alles Heil an unserer Identifikation liegt, dass wir aus unserem Einssein mit Adam herausgenommen wurden und mit Christus eins gemacht wurden, wenn daran alles hängt, die ganze Menschheitsgeschichte, die ganze Heilsgeschichte, an diesen beiden großen Taten Gottes, warum dann das Gesetz? Und Paulus, er sagt hier tatsächlich, und das muss für Juden, die das lasen, das muss sie unheimlich gereizt haben. Also das muss sie zur Weißglut gereizt haben. Wie kann man so etwas sagen? Und entsprechend haben sie diesen Mann Paulus auch gehasst. Und taten alles, sie wollten ihn ermorden, taten alles, um ihn aus der Welt zu schaffen. Was sagt hier Paulus? Römer 5, Vers 20, das Gesetz kam daneben ein. Daneben. Das ist jetzt das dritte Verb, das Paulus hier verwendet. 3 verwandte Verben. Gleiches Grundverb, nur mit verschiedener Vorsilbe, mit verschiedener Präposition. Vers 12. Die Sünde kam durch einen Menschen in die Welt, eis erchomai, von ihm aus durchdrang sie die ganze Menschheit, dia erchomai. Und jetzt sagt er vom Gesetz, dass es nur par eis erchomai, para daneben hineinkommen. Das Gesetz war ein Nebenweg. Nun, wer die jüdische Religion etwas kennt, jüdisches Heilsverständnis, nach jüdischem Heilsverständnis gab Gott Israel und damit der Menschheit das Gesetz als das einzige Heilmittel vom Schaden der Sünde. Das einzige Heilmittel, um den Schaden der Sünde zu beheben. Und jetzt sagt Paulus, das Gesetz war nur sein Nebengedanke, kam nebenher. Ja, das Gesetz tut nichts zum Heil. Ob mit oder ohne Gesetz in Adam sind wir alle verloren. Und wir können nur in und durch Christus ohne Gesetz von der Sünde und vom Tod Adams befreit werden. Das Gesetz kam daneben ein. Wozu gab denn Gott das Gesetz? Damit wir erkennen, dass wir Gnade nötig haben. Damit wir erkennen, dass wir Christus nötig haben, dass wir den zweiten Menschen nötig haben. Dass wir, solange wir in Adam sind, verloren sind. Das müssen wir erkennen. Paulus sagt vom Gesetz, Römer 7, Vers 7, die Sünde hätte ich nicht erkannt, alles nur durch Gesetz. Paulus sagt in Galater 3, Vers 19, das Gesetz wurde der Übertretung wegen hinzugefügt. Das sagt er auch, nur hinzugefügt. Aber der Übertretung wegen, es musste sein. In Römer 7, Vers 9 sagt er, ich lebte einst ohne Gesetz, als das Gebot kam, da lebte die Sünde auf. Das heißt, da sprang ihm die Sünde in die Augen. Vorher lebte er, als ob kein Gesetz gewesen wäre. Dabei war er ein absolut gesetzesfrommer Jude. Aber das Gesetz hatte null Wirkung auf ihn. Null. Und dann kam eines Tages das Gesetz mit Kraft zu ihm. Als ein geistliches Gesetz, das seine inneren Beweggründe bloßlegte. Und da wurde plötzlich die Sünde wie ein Raubtier, ganz lebendig. Durch das Gebot lebte die Sünde auf. Darum muss das Gesetz sein. Und Paulus sagt hier tatsächlich, Vers 20, das Gesetz kam daneben ein, damit die Übertretung überströmend würde. Er sagt hier tatsächlich, Gott gab das Gesetz, damit wir noch mehr sündigen. Er sagt es hier. Die Sünde muss überströmen. Ja, will denn Gott, dass wir in der Sünde leben? Nein, das Gegenteil. Das Gegenteil will er. Aber er muss uns das Gesetz geben und das Gesetz bewirkt zunächst erstens vermehrte Schuld, zweitens bewirkt es, dass wir mehr sündigen. Wie denn? Dadurch, dass wir ein Gesetz haben, wird die Sünde, die wir begehen, und die Sünde ist schwer genug, Sünde ist immer schlimm, damit wird aber die Sünde auch, wenn wir Gottes Gebote kennen, zur Übertretung. Das ist ein bewusstes Übertreten von Verboten. Und das macht die Schuld größer. Die Sünde wird also größer. Aber dann werden auch der Sünden mehr. Wir sündigen mehr, sobald das Gesetz kommt. Die Natur des Menschen ist so böse, dass der Mensch ohne die Erkenntnis der Gebote Gottes anfängt, Dinge zu tun, die er nicht getan hätte. Paulus sagt in Römer 7, Vers 5, Römer 7, Vers 5, denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind. Durch das Gesetz werden die Sünden erst richtig zur Leidenschaft getrieben. Wir überlesen solche Sätze manchmal oder wir nehmen Paulus nicht ganz ernst. Nun ist es so, Paulus und alle biblischen Schreiber, die meinen immer genau, was sie sagen. Die meinen nicht, was sie nicht sagen und die sagen nicht, was sie nicht meinen. Die meinen genau, was sie sagen. Es ist so. Die Natur des Sünders, die kann es eben nicht leiden, dass jemand ihm befehlen sollte, was er tun und lassen kann. Und sobald er von einem Verbot hört, dann macht es in seinem Innern, ich bin ich. Der Sünder will eben sich selbst verwirklichen. Und so bewirkt jedes Gebot Gottes noch mehr Trotz gegen Gott und das heißt noch mehr Sünde gegen Gott. Römer 7, Vers 8. Hier sagt Paulus, Römer 7, Vers 8, die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und bewirkte jede Lust in mir. Erst mit dem Gebot wurden schlafende Lüste so richtig aktiv. Nun, die größte und schlimmste Lust des Paulus war die, er wollte der Erste sein, er wollte der Frömmste sein, er wollte alle anderen überflügeln. Und das ist eine der gräulichsten Sünden, die es gibt, der Größte sein wollen. Und gerade das Gesetz bewirkte das. Ich will der Größte sein, der Erste unter meinen Zeitgenossen. So bewirkt also, dass die Sünde immer mehr wird. Und wenn das Gesetz dann an uns zu wirken beginnt und die Sünde durch das Gesetz ans Licht gezerrt wird, dann beginnen wir mit einem Mal uns in einem anderen Licht zu sehen als bisher. Wir sehen jeden Flecken, jeden Makel, jede Verunstaltung an Gesicht und Gliedern. Und das Gesetz leuchtet unser Herz, unsere verborgenen Beweggründe aus. Und so erkennt der Sünder, dass er seiner ganzen Natur nach verdorben ist. Der ganze Aussatz der Sünde kommt jetzt mit einem Mal an die Oberfläche, sodass er ganz entsetzt und nachher ganz bekümmert anfängt zu rufen, unrein, unrein. 3. Mose 13, Verse 45 und 46. Und er erkennt, wie er trotz aller Erkenntnis der Sünde, die er jetzt hat, immer weiter sündigt und nicht davon loskommt. Nun, wäre die Sünde nicht, hätte der Mensch keine Gnade nötig. Aber jetzt ist er ein Sünder und darum hat er sie nötig. Und je mehr er erkennt, wie groß die Sünde ist und wie groß die Macht der Sünde über ihn ist, desto klarer wird ihm, jemand, der stärker ist als die Sünde, muss mir helfen. Und dieser Stärkere kann natürlich nicht der Sünder selbst sein, sonst hätte er ja inzwischen die Sünde abgeschüttelt, die ihn jetzt plagt. Und so versteht er, ohne Gottes Eingreifen kommt er nie los von der Sünde, bleibt er immer unter der Sünde, Römer 3, Vers 9, unter der Sünde. Und auf diese Weise hat eben das Gesetz bewirkt, was es bewirken soll. Es nimmt den Sünder bei der Hand, Luther übersetzt so schön, Galater 3, 24, er hat es am schönsten übersetzt, wieder einmal, das Gesetz ist unser Zuchtmeister gewesen. Nicht bloß Führer und nicht bloß Gouvernante, sondern Zuchtmeister. Und so nimmt das Gesetz den Sünder an der Hand und schleift ihn zu Christus. Er muss Widerstand in uns überwinden, dass wir unsere Sünde kennen. Und nachher lassen wir uns ziehen, zu Christus ziehen. Nun, der Sünder hat sich als Gottes Feind erwiesen. Und Gott zürnte ihm zurecht, sodass der Sünder von Gott keine Hilfe erwarten kann. Wenn er seine Sünde wirklich sieht, kann er von Gott keine Hilfe erwarten. Ich bin gegen Gott aufgestanden. Und so scheint sein Fall hoffnungslos. Wenn jetzt aber jemand kommt und ihm dann darlegt, wie Gott in seiner Gerechtigkeit die volle Strafe der Sünde, meiner Sünde, auf seinen Sohn gelegt hat und dass er jeden für gerecht erklärt, der das im Glauben annimmt, dann geht ihm mit einem Mal ein Licht auf in der Finsternis. Das ist eben der Lichtglanz des Evangeliums. 2. Korinther 4, 4. Und dieses Evangelium wirkt in ihm auch die innere Überzeugung. Es ist wahr, er kann glauben. Und damit geht er hinüber aus dem Tod zum Leben. So kommt also die Gnade zum Sieg, das sagt Paulus in Römer 5, Vers 21. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrschte durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und wir sehen, Paulus hat immer noch diesen Gedanken vor sich. Die Sünde kam zur Herrschaft in Adam. Und dann hat er gezeigt, wie wir von dieser Herrschaft loskommen. Und wir kommen von der Herrschaft los und sind fortan nicht autonom, sondern wir kommen aus dieser ersten Herrschaft unter eine zweite Herrschaft. Aber eine, die wir mit keiner anderen je tauschen wollen und die wir nie, nie loswerden wollen, nämlich die Herrschaft der Gnade. Und beachten wir, die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit. Es war ein Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit, dass er Sünde und Tod über Adam und über seine Nachkommen verhängte. Der Tod herrscht, weil Gott gerecht ist und niemand kann sich dem entziehen. Nun hat Gott in Christus gehandelt, er hat all seine Gerechtigkeit an Christus erfüllt, sodass jeder, der an Christus glaubt, von Gott gerecht gesprochen wird und so herrscht fortan im Leben dessen, der aus Gnade gerettet ist, Gottes Gerechtigkeit. Und so ist es ein Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit, dass wir fortan im Leben stehen. Und darum können wir es so sagen, weil die Gnade in Gerechtigkeit herrscht, ist das Heil wiederum unumkehrbar. Denn Gott müsste ungerecht werden, wenn er Vergebung, Rechtfertigung und Leben denen wieder entzöge, für die Christus alle Gerechtigkeit erfüllt hat. Um das zu tun, müsste er sich verändern. Aber da Gott sich nicht verändern kann, bleibt der Gerechtfertigte unverändert im Stand der Gerechtigkeit und des Lebens. Amen. Wir beten noch miteinander. Wir danken dir, ewiger, gnädiger, heiliger und gerechter Gott. Wir danken für die Gabe deines Sohnes. Wir danken für das große Heil, das du durch ihn und in ihm gewirkt hast. Wir haben nichts dazu getan. Wir haben nichts dazu getan, dass wir in Sünden geboren wurden. Wir haben auch nichts dazu getan, dass wir jetzt aus Neuem geboren sind. Es ist dein Werk. Du hast alles für uns, Herr Jesus Christus, erfüllt. Wir danken dir, dass du uns dein Wort und deinen Geist gegeben hast und dass du uns durch deinen Geist Gewissheit gibst über alle Wahrheiten deines Wortes. Dein Wort ist wahr, weil du wahr bist. Und alles wird vergehen, dein Wort wird nicht vergehen. Und was dein Wort sagt und gewirkt hat, wird nicht vergehen. Und so haben wir große Gewissheit in dir. Und wir können es abermals sagen, wir rühmen uns deiner selbst und wir rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit und geben dir alle Ehre. Amen.